Willkommen zurück zur neunten Nacht, die Nacht der Anbetung. Wohl die prächtigsten Tafelbilder des Mittelalters sind jene, die die Anbetung der heiligen drei Könige vor dem Christuskind darstellen. Drei Männer in herrlichen Gewändern legen ihre Kronen ab und bieten dem Kind kniend ihre kostbaren Gaben. Maria, in blaue Gewänder gehüllt, empfängt sie wie eine Fürstin. Und das Kind sitzt, als habe es einen königlichen Thron, auf dem Schoß seiner Mutter. Wie ein großer Bühnenauftritt ist das Ganze in die Kulisse eines Stalles eingefügt. Die Szene ist die Wiedergabe von Mysterienspielen, die in Mitteleuropa vom 11. Jahrhundert an aufgeführt wurden und bei denen die Magier als Könige auftraten, in Erinnerung an das schon genannte Wort des Propheten Jesaja. Das heißt wie folgt: Schau, Finsternis bedeckt die Erde und dunkelt die Völker. Über dir geht auf wie ein Stern Gott, und sein Glanz erscheint über dir. Die Völker der Heiden strömen zu deinem Licht und Könige zu deinem Licht, das über dir aufstrahlt. Aus Jesaja 60. Man spricht deshalb von drei Königen, weil berichtet wird, sie hätten drei Geschenke gebracht: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Früh schon werden sie auch mit Namen genannt. Kaspar, Melchior und Balthasar treten auf als die Könige von Tarsis, Saba und Arabien. In anderen Spielen sind sie die Könige von Afrika, Asien und Europa und vertreten so die ganze damalige Welt. Zugleich sind in ihnen drei Altersstufen der Menschen vertreten: der Greis, der Mann und der Jüngling. Vom 15. Jahrhundert an wird einer der Könige als Afrikaner dargestellt. Und weil der Heilige und Märtyrer Mauritius als Schwarzer dargestellt wurde, nannte man die Afrikaner Mauren, später Mohren. In der Volksfrömmigkeit haben die drei Könige sich zu einer Art Schutzpatronen für die Häuser und Dörfer entwickelt. Mit einem Stern auf einer Stange zogen und ziehen Kinder von Haus zu Haus und schreiben mit Kreide einen Segenswunsch an die Türen der Häuser: C. M. B. Christus Mansionem Benedicat. Christus segne dieses Haus. Und weil dies zugleich die Anfangsbuchstaben der drei Könige waren, deutete man dieses alte Segenswort als Kaspar, Melchior und Balthasar. Johannes von Hildesheim, der im 14. Jahrhundert ein Buch herausbrachte mit dem Titel Die Legende von den heiligen drei Königen, weiß zu berichten, die drei seien vor ihrem Besuch in Bethlehem nach Indien gezogen, wo ein hoher Berg sei mit dem Namen Vaus. Auf diesem Berg hätten seit vielen Jahrhunderten immer 12 weise Männer gestanden, die auf die Erfüllung der Prophetie des Biliam achteten, und die drei seien dorthin gezogen, um ihnen zu erzählen, sie habe sich erfüllt. Biliam hatte um 1200 vor Christus, als Israel noch auf seiner Wüstenwanderung war, gesagt: Ich sehe ihn, doch nicht schon jetzt. Ich erschaue ihn, doch nicht schon in der Nähe. Es geht ein Stern auf in Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel. Aus dem Buch Numeri, Kapitel 24, der Vers 17. Als die drei Könige nun dorthin kamen, hätten sie auf dem Berg einen Turm angetroffen, auf dessen Spitze ein Stern gestanden habe. Von dort her kommt die Sitte, dass die Könige in den Weihnachtsspielen auf einer Stange einen Stern vor sich hertragen. Als nun der Stern aufging, seien die Könige, jeder allein, aufgebrochen und hätten sich erst in Jerusalem im Palast des Herodes wieder getroffen. Die biblische Geschichte ist viel schlichter. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem, und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten Micha im 5. Kapitel, Vers 1: Du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kind. Und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus, fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und beteten es an. Sie taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. So überliefert im Matthäusevangelium Kapitel 2 die Verse 1 bis 12. Uns beschäftigt hier nicht so sehr die Frage, ob dieser Besuch historisch ist und wie er sich im Einzelnen abgespielt haben könnte, sondern die andere Frage, was der Evangelist Matthäus mit ihm sagen wollte, was er also für die junge Kirche bedeutet hat, was er über den Glauben der Christen an die Menschwerdung Gottes in Christus aussagen will. Dazu müssen wir uns noch einmal in das Land von Euphrat und Tigris und in das iranische Hochland versetzen. Das Land im Osten war damals seit 300 Jahren das Reich der Parther. Zu ihm gehörten Kleinasien, der Iran, Mesopotamien und Afghanistan. Als die Römer in den Osten kamen, konnten sie den Parthern Kleinasien abringen, aber in Mesopotamien, dem heutigen Irak, blieben die Parther immer wieder die Sieger. Die Hauptstadt dieses mächtigen Reiches war Ktesiphon, südöstlich von Bagdad, am Tigris gelegen. Noch heute steht dort der grandiose Palast der Könige der Parther. Dieses Land war geprägt von der Licht-Finsternis-Religion des Zoroaster. Der Bringer des Lichts, die Hauptfigur dieser Religion, hieß Mithras. Er war die Sonne im physischen wie im geistigen Sinn. Er war ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen, ein Kämpfer für das Recht gegen das Böse, ein Künder der Wahrheit gegen die Unwahrheit. Die Mithras-Religion war also geprägt durch eine scharfe Trennung zwischen zwei einander feindlichen Bereichen der Welt. In der Tiefe dachte sie das Reich der Finsternis, des Bösen, des Unreinen. In der Höhe das Reich des Lichts, der Reinheit, des Guten und der Gerechtigkeit. In der Tiefe herrschte der finstere Angra Mainyu oder Ahriman als Repräsentant des Bösen im Kosmos. In der Höhe der Lichtgott Ahura Mazda, der strahlende geistige Gott, der als geflügelte Sonne dargestellt wurde. Schon 5 Jahrhunderte vor Christus war das jüdische Volk, als es in Babylon in der Gefangenschaft war, mit dieser Religion zusammengetroffen, und wenn damals die Schöpfungsgeschichte des ersten Kapitels der Bibel geschrieben wurde, dann im Bekenntnis gegen diese mächtige und fremde Religion. Die Welt ist von Gott geschaffen, nicht, wie die Religion des Zoroaster meinte, vom Gegengott. Sie ist also eine gute Schöpfung, nicht ein Herrschaftsbereich des Bösen. Und Gott sah alles, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut, schließt diese Schöpfungsgeschichte. Andererseits ist ein gewisser Gegensatz zwischen Licht und Finsternis auch in die jüdische Weltdeutung eingezogen. Erst von dieser Zeit an gibt es im Judentum so etwas wie einen Teufel, einen Satan, freilich nicht als Gegengott, sondern als eine Gegenkraft im Dienst Gottes. In der Zeit nach Jesus bestand in der Spannung zwischen dem iranischen und dem jüdisch-christlichen Glauben der wichtigste religiöse Gegensatz in der damaligen Welt. Noch jahrhundertelang spielte sich zwischen diesen beiden Religionen der eigentliche geistige Kampf in der spätrömischen Welt ab. Die Menschen der damaligen Zeit empfanden diese Licht- und Finsternis-Religion als etwas Faszinierendes. Damals hatten sich im Römischen Reich unzählige Religionen vermischt und im Gewirr der Götter und der Götternamen wusste kaum jemand mehr wirklich Bescheid. Die Welt war voll von Ritualen und Mysterienkulten. In der Erde, in der Luft und im Himmel tummelten sich die Elementargeister, die Dämonen, die Kräfte und Mächte, von denen auch in den Briefen des Neuen Testaments die Rede ist, die Erdgöttinnen und die Himmelsfürsten jeder Art und Herkunft. In den Sakramenten der Mysterienreligionen verknüpften sich Zauberei, Magie und Sternglaube aufs Wirrendste mit allen Weisheitslehren, Philosophien und Religionen. Wie wohltuend hob sich die persische Religion dieses Mithras davon ab. Da war alles klar. Oben war das Licht, unten die Finsternis. Der Mensch aber hatte die klare und deutliche Entscheidung zu treffen zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht. Es gab nur zweierlei Menschen, die Reinen und die Unreinen. Und das galt für Zeit und Ewigkeit. Wer einmal zu den Reinen gehörte, gehörte für immer den Reinen an. Wer zu den Unreinen gehörte, blieb für Zeit und Ewigkeit verdammt. Dieser Mithraskult wurde im 3. Jahrhundert nach Christus römische Staatsreligion. Vor allem mit dem römischen Heer wurde er bis in unsere Länder gebracht. Mithras war der endzeitliche Kämpfer des Lichts gegen die Finsternis. Und so, als Kämpfer des Lichts, wollten sich die römischen Soldaten verstehen. Auf dem weißen Pferd ritt Mithras aus gegen den Satan. Noch heute bilden wir ihn ab in der Gestalt des heiligen Georg, der gegen den Drachen kämpft. Wenn wir in Spanien oder Südfrankreich Stierkämpfen beiwohnen, dann haben wir nichts anderes als den Mithraskult vor uns. In Arles finden sie heute noch im gleichen Amphitheater statt, in dem in der Zeit nach Christus die Mithraskulte stattfanden, die ihren Höhepunkt in der Tötung eines Stiers hatten. Noch heute versteht niemand die Begeisterung der Menschenmassen in den Stierkampfarenen. Er brandet in dem Augenblick auf, in dem der Stier tot zusammenbricht, der nicht weiß, was den Menschen selbst unbewusst ist, dass der Tod des Stiers die Erlösung bringt, den Sieg der Gerechtigkeit und des Lichts. Unser Weihnachtsfest am 25. Dezember ist ein parthisches Erbe. An diesem Tag wurde dort die Geburt des Mithras gefeiert, als der unbesiegbaren Sonne, die sich aus ihrem tiefsten Punkt erhob. Begeben wir uns noch weiter nach Osten. In Aserbaidschan am Kaspischen Meer lag die Stadt Schiz, die Hauptstadt der parthischen Provinz Media Atropatene. Dort wurden die parthischen Könige gekrönt, weil in eben dieser Stadt in einer Höhle Mithras geboren wurde. Die Höhle lag in einem Berg. Auf dem Berg stand eine Sternwarte, auf der die Magier nach Zeichen des Heils am Himmel ausschauten und alljährlich die Geburt des Mithras feierten. In Feuergestalt, als ein leuchtender Stern, stieg dann der Retter und Herr der Welt auf den Siegesberg nieder und wurde in einer Höhle als das Lichtkind geboren. Am Ende der Zeiten, so glaubte man, werde er wieder in die Welt kommen. Alle Jahre warteten die Magier während 3 Tage auf die Geburt des Lichtkönigs und suchten am Himmel seinen Stern. Wenn er geboren war, zogen sie in die Höhle ein und legten ihm ihre Kronen zu Füßen. Eine Weissagung Zoroasters ist der Hintergrund. Horchet, ich werde euch das erstaunliche Mysterium vom großen König offenbaren, der in die Welt kommen soll. Bei der Vollendung der Zeit, im Augenblick der Auflösung, die sie beendet, wird ein Kind empfangen und mit seinen Gliedern im Schoß einer Jungfrau gebildet werden, ohne dass ein Mann ihr nahe gekommen ist. Eine weitere persische Prophezeiung sagt: In der Nacht, in der das Kind geboren wird, erscheint ein Zeichen für die Welt. Ein Stern fällt vom Himmel herab. Und da erzählt nun Matthäus: Die Magier sehen einen Stern, der ihnen neu ist. Und der Stern weist sie nach Westen. Sie wallfahren zu dem Kind, in dem der Gott der Juden den schickt, der Frieden und Gerechtigkeit auf diese Erde bringen wird. Sie gelangen nach Bethlehem und bringen dem Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe, also Geschenke, wie der antike Mensch sie einem König und einem Gott zu bringen hat. Sie kommen aus einer Welt, die in Licht und Finsternis gespalten ist. Sie sehen am Himmel ein Lichtzeichen und folgern daraus, es müsse unten auf der Erde etwas geschehen sein. Der Gott des Lichts müsse sich in irgendeinem lichtvollen Ereignis kundgetan haben. Und wenn da ein König geboren sein sollte, dann müsse er der Sohn des Lichtgottes sein, vom Himmel her eingesetzt, mit der Herrlichkeit der himmlischen Erscheinung ausgestattet und mit dem Amt auf der Erde den Kampf des Lichts gegen die Finsternis zu kämpfen. Er müsse die Menschen aus dem Bann der Finsternis und des Bösen herausreißen und sie für das Licht retten, zugleich aber die Bösen unter ihnen vernichten, zertreten, ausrotten und so das Reich der Finsternis zerstören. Der Mithraskult hat auf vielerlei Weise das Christentum mitgeprägt. So läuft die Linie über die Mithraskulte in Südfrankreich zu der großen Ketzerbewegung der Katharer oder Albigenser, die diese Welt für die Welt des Teufels hielten und sich in harter Askese, die bis zur Endura ging, dem freiwilligen Hungertod von ihm befreiten. Und bis in den Sagenkreis von König Artus mit dem Berg Mont Salvatge und dem Heiligen Gral reichen die Spuren dieser Religion. Viel auch von dem, was man Leibfeindlichkeit oder Weltfremdheit des Christentums genannt hat, geht auf den Einfluss jener frühen Lichtfinsternisreligion zurück. Aber was die Magier finden, ist etwas ganz anderes. Nicht ein Lichtgott in der Wiege einer Königsfamilie, sondern ein schlichtes, armseliges Kind, das ganz und gar ein Teil jener unteren Welt ist, die sie dem Dunkel und dem Widergöttlichen zugeordnet hat. Und eben diese untere Welt wird ihnen transparent für das Licht. Der Stern spiegelt sich nicht in seinem Lichtrepräsentanten auf der Erde, sondern beleuchtet eine dunkle Szene. Der Stern zeigt etwas an, das er eigentlich nicht anzeigen kann. Eine Offenbarung Gottes mit den Mitteln der Dunkelheit. Eine Offenbarung des Lichtes, ohne dass irgendwo Licht sichtbar wäre. Ein Kind, ja, aber kein Glanz in der Höhle oder Lehmhütte. Eine arme Familie, nichts weiter. Wenn sie nichts weiter gesehen hätten, wären sie gewiss missmutig nach Hause geritten. Auf einem anderen Weg, wie Matthäus schreibt, aber nicht, weil ihnen der Engel dies befohlen hätte, sondern weil sie keine Lust gehabt hätten, mit Herodes und den Schriftgelehrten von Jerusalem ihren Irrtum zu diskutieren. So zeigt das Matthäusevangelium die Magier als Erkennende, als Menschen, die die Botschaft jener Nacht verstanden. Sie erkannten das Licht in der dunklen Szene und ihre Welt wandelte sich. Licht und Finsternis rückten nahe ineinander. Die Magier begriffen, dass hier Gott sich mit den Mitteln der Dunkelheit bekundete. Für uns Christen hat die Reise der Magier etwas Heilsames, etwas Heilendes. Für viele von uns ist die Welt noch immer zerrissen in einen Bereich Gottes und einen Bereich des Teufels. Für viele ist Gott noch immer nicht in diese Welt eingegangen. Er ist noch immer der Gott, der von oben spricht und oben thront. Die Geschichte der Magier aber sagt, Gott sei ein Gott der Erde. Er sei ein Gott der Barmherzigkeit und nicht des Kampfes gegen die Finsternis. Sie sagt, Gott ist nicht der über einer verfluchten Welt des Bösen Thronende. Himmel und Erde sind aufeinander bezogen. Die Erde ist von Gott erfüllt wie der Himmel und der dunkle Stall ist Gottes Ort, ebenso wie das schimmernde Reich der Sterne. Der Himmel leuchtet und die Erde ist ein Land, durch das ein Weg führt. Das ist die Erfahrung der Magier. Die Welt ist eine, Gott ist überall und er umfasst Himmel, Erde und Abgrund. In dem wehrlosen Kind des Lichts, das keineswegs zur Welt kam, um alle Bösen dieser Welt niederzutreten, sondern um die Menschen aus der Verstrickung in das Böse und Dunkle zu lösen, ist die Welt ganz und heil geworden. Für die Magier war, wenn sie begriffen haben, was da vor ihren Augen geschah, alles anders geworden, als sie nach Hause ritten. Gott war größer. Die Welt war voll von Gott. Und so reisen sie nicht nur auf einem anderen Weg, sondern im Grunde auf einer anderen Erde, als sie hergeritten waren, nach Hause. Auf einer erlösten, einer der Finsternis gerade nicht mehr ausgelieferten Erde. In Christus, so lautet die Botschaft der Szene im Stall, ist eine neue, umfassende Zugehörigkeit des Geschöpfs zu seinem Schöpfer entstanden. Eine Gemeinsamkeit zwischen den Menschen und der außermenschlichen Kreatur. diesen Friedensschluss zwischen oben und unten, zwischen Himmel und Kosmos, zwischen Kosmos und Menschenwelt, beschreibt der Kolosserbrief so. Christus ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist sein Bevollmächtigter gegenüber allen Geschöpfen. Denn in ihm liegt das Geheimnis der Schöpfung. Die Welten der Sterne und auch unsere Erde wurden durch ihn geschaffen. Das Sichtbare und das Unsichtbare, alle Mächte und Kräfte der Natur, alle ihre Elemente und ihre Gesetze wurden durch ihn. Er ist allem voraus und alles hat seinen Bestand in ihm. Denn die ganze Fülle Gottes nahm Wohnung in ihm, damit das All durch ihn zurückfände in Gott hinein. Alles, was auf Erden und im Himmel ist, fand den Frieden durch ihn. Hier scheint der Pessimismus dessen, der nachrechnet, was von Kunst und Kenntnis des Menschen zu erwarten sei, gegen das Vertrauen des anderen zu stehen, dessen Glaube an Gott, den Schöpfer und Vollender der einen Welt, des Himmels und der Erde, eine Wirklichkeit und nicht einen Traum meint. Und so gehen wir unseren Weg, bis uns Christus, der Morgenstern, aufgeht. Und uns deutlich wird, dass Christus nicht nur das ferne Ziel unseres Weges, sondern hier schon unser Weg ist. Und sie taten ihre Schätze auf, heißt es von den drei Weisen aus dem Morgenland. Was konnten sie dem Kind schenken? Ihr Gold gewiss, ihren Reichtum, ihre Macht, ihren Weihrauch konnten sie geben, die Weihe, die sie ihrer Weisheit oder Frömmigkeit verleihen konnten, ihre Myrrhe konnten sie schenken, ihre Bereitschaft zum Leiden und zum Opfer. Es gab seitdem in der Tat Zeiten, in denen die Menschen dem Kind ihr Gold schenken, Herrschaft, Reichtum und Macht. Das heißt, Zeiten, in denen Christus für die Christenheit in erster Linie der Herrscher war, der im Himmel thronte und der den Herrschern auf der Erde ihre Legitimation gab. Es gab andere Zeiten, in denen die Christen dem Kind Weihrauch opferten, Frömmigkeit, Hingabe, Demut, Gebet, wie man sie dem heiligen Gott selbst darzubringen pflegte, in denen sie in Christus also vor allen Dingen den himmlischen Priester sahen. Wir leben in einer Zeit, in der wir vor allem unsere Aktivität bringen und meinen, mit ihr ehrten wir Christus. Wir arbeiten und wirken für die Welt und für die Menschen und für die Kirche. Vielleicht wäre unser Teil die Myrrhe, das Zeichen des Opfers, des Leidens und der Hingabe. Das war die neunte Nacht. Morgen kommt dann die zehnte Nacht. Und sie hat den Titel Die Nacht der Verfolgung. Dann bis morgen und bleibt behütet bis dahin.